Morgen. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, ob du fit bist und frisch mit der extra Stunde Schlaf, die du hattest. Ich weiß nicht auch, auf was du dich freust, wenn du hierher kommst. Also es gibt Menschen, die werden mitgeschleppt, die sind so Anhang, die würden von alleine vielleicht nicht kommen. Es gibt Menschen, die freuen sich so richtig, die anderen Menschen zu sehen hier. Das sind meine Freunde, das sind Leute, mit denen ich schon meine ganze Jugend, meine ganze Kindheit verbracht habe. Natürlich freue ich mich auf Gottesdienst. Vielleicht kommst du auch einfach, ja, ich habe heute Dienst, deswegen bin ich heute da. Ich mache nachher einen Kaffee oder warum auch immer. Und ich habe mir ein bisschen überlegt, was ist es eigentlich, das, was wir hier machen? Ich hatte diese Woche Ergonomie-Schulung. Und für mich ist Gottesdienst ein bisschen wie Ergonomie-Schulung. Warum? Ich weiß nicht, wer das schon mal hatte, Ergonomie-Schulung. Das ist für Menschen, die sehr viel am Schreibtisch arbeiten, sehr viel sitzen. Da schleichen sich Dinge ein und dann kommt jemand in so Sportkleidung und der sagt, ja, ihr müsst euch so und so hinsetzen. Und dann machen die Übungen mit dir und dann sitzt du da. Und dann sagen die da ein bisschen aufrechter und der Stuhl ein bisschen runter und der Tisch ein bisschen hoch und die Tastatur ein bisschen näher ran, damit du halt nicht so vorm Schreibtisch sitzt. Weil irgendwann, wenn man alt ist oder auch nur so alt wie ich, 30, Kinder, lasst es euch gesagt sein, geht's in den Nacken. Und dann hat man Verspannung und Tinnitus und so weiter. Und weil man das nicht will für seine Arbeitnehmer, sagt man als Arbeitgeber, ich packe euch in eine Ergonomie-Schulung. Da seid ihr den Vormittag, da macht ihr Übungen. Und dann wisst ihr, wie ihr euch hinsetzen müsst. Und nach dieser Ergonomie-Schulung hatte ich zum einen Schmerzen von den ganzen Übungen. Zum anderen setze ich mich zurück an meinen Tisch. Und ich merke, ah, es passt nicht. Und den ganzen restlichen Tag verbringe ich damit, den Stuhl in die Zentimeter richtige Position zu bringen, weil der Ergonomietrainer mich darauf aufmerksam gemacht hat, so soll es eigentlich sein. So solltest du eigentlich sitzen, so solltest du leben. Du willst keine Schmerzen haben, du willst nicht irgendwie mit 60 und Rückenschmerzen rumlaufen. Du musst dich ordentlich hinsetzen. Du musst auch mal aufstehen. Du solltest mal in die Ferne schauen. Das sagt er mir und ich sitze da und ich merke, ah, alles, wie ich meinen Schreibtisch hergerichtet habe, was nie ein Problem war, kein bewusstes. Ich merke auf einmal, ah, da passt was nicht. Und das ist das Ziel eines Gottesdienstes, eins der Ziele eines Gottesdienstes, dass wir sagen, schau mich mal an, Gott. Wir in der Predigt sagen, schaut mal, das hat Gott sich gedacht, so sollte der Mensch leben, so sollte der Mensch sein, so sollte er, so ist er gedacht. So ist er gemacht. Ich bin nicht gemacht dafür, so am Schreibtisch zu sitzen. Natürlich nicht. Aber ab und dann braucht es jemand, der mir sagt, ey Niklas, setz dich aufrecht hin. Und ich habe mir, die Predigt ist mir da so wichtig geworden, weil Paulus schreibt, wenn ich es anschalte, schreibt er das, so kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Andere Übersetzungen schreiben ein bisschen anders. Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft voraus. Wir vergessen manchmal, was für eine radikale Einheit wir hier machen. Wie radikal das ist, was hier passiert sonntags. Paulus spricht über das Entstehen von Glauben. Er spricht über das, wie erkennt man Gott, woher kommt der Glaube und der Glaube kommt aus der Predigt oder aus dem Hören des Wortes. Erik hat vor 2 Wochen, glaube ich, über diese Verse kurz gepredigt, 2. Timotheus 4. Da steht, verkündige die Botschaft Gottes, sagt Paulus dem Timotheus, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht, decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne, ermutige, lass dabei es nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Das ist die Aufgabe von mir, der obere Teil. Aber was ich so schön finde, wenn man sich das anschaut, man liest da so ein bisschen drüber, diese gesunde Lehre des Evangeliums. Man kann es auch übersetzen mit gesundmachend. Das Evangelium, das, was wir hören, das, was wir aufnehmen, die frohe Botschaft von Gott, das, was er mit uns schreibt seit Anbeginn der Geschichte, was wir in der Bibel lesen dürfen, sie ist gesundmachend. Und ein letzter Vers, der mir wichtig geworden ist, für diese Predigt, auch für das, was wir hier tun, ist dieser Vers, Hebräer 4, Vers 12, da steht, denn das Wort Gottes, das er spricht, das ich weitergeben darf, in Klammern steht nicht drin, ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes, das, was wir hier tun, im Lobpreis, was wir hören, was wir singen, was wir aufnehmen, das, was Gott spricht, und ich gehe in diesen Gottesdienst, ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber ich rechne mit dem Sprechen Gottes hier. Und das Sprechen Gottes schon von Anfang an, zum Beginn dieser Welt, spricht Gott und es wird etwas. Er baut etwas auf. Aber Gott spricht auch und er scheidet. Meer und Land, er scheidet. Das Wort Gottes, es ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und das ist das, wo wir als Prediger Werkzeug sein wollen. Meine Intention ist es, zu sagen, okay, das soll passieren. Dass das passiert, eine gesund machende Botschaft, aus der Glauben hervorkommt. Und die alles wegschneidet, was weggehört. Wie ein Krebsgeschwür, weg. Und das ist High Business. Das ist eine Anforderung. Und deswegen stehen Prediger auch besondere Prüfungen hervor. Ich weiß nicht, wer den Hebräerbrief ein bisschen mehr kennt, der weiß, da gibt es nochmal einen extra Step. Das ist eine extra Verantwortung, die wir haben. Das hier ist kein Spaß, das ist hier keine Show, die wir hier tun. Aber unser Anliegen, mein Anliegen ist es, dass wir wie einen Spiegel haben, dass wir wie ein Bewusstsein dafür haben, setz dich aufrecht hin. Stell dich mal hin. Lauf ein paar Schritte. Und das ist das Gebet und der Wunsch und die Basis von dem, in das wir heute Morgen starten wollen, wenn wir darüber sprechen, was bedeutet das für uns? Was bedeutet dieser Schritt? Was bedeutet es wirklich für mein Leben zu sagen, die Predigt, sie ist gesundmachend. Die Predigt, sie scheidet. Sie zeigt mir, was gut und schlecht ist. Da wächst Glauben daraus. Und ich bete noch. Großer Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein Sprechen. Von Anbeginn der Zeit bis heute. Ich danke dir, dass du ein nahbarer Gott bist. Ich danke dir, dass du hier bist. Unter uns. Und dass du Beziehungen möchtest zu jedem von uns, egal wo er steht, egal was los ist, egal was diese Woche lief. Rede du, Herr, und du allein. Amen. Letzte Woche hatten wir den Tobi Klei hier und er, sein Predigttext, sein Predigtthema war, ein bisschen um diesen Markus 8, Vers 35 rum, wer sein Leben retten will, muss es verlieren. Und wir wollen uns heute noch ein bisschen in diesem Vers und in dieser Perspektive und in diesem Leben bleiben, das Gott von uns möchte. Wie sieht es denn aus? Wie genau geht es? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, dass du manchmal was liest, ein Hören, eine Predigt von Gottes Botschaft. Du liest die Bergpredigt, du liest irgendeinen Vers, jemand sagt was zu dir und du merkst, ach, da spricht Gott. Und wie oft findet es eine Übertragung? Wie oft habe ich montags vergessen, was sonntags hier war? Wie oft habe ich beim Rausgehen schon vergessen, beim Kaffee, was ich mir eigentlich machen wollte. Es gibt dieses sehr bekannte Bild, das oft in Kinderstunden erzählt wird. Es gibt Lieder darüber. Und da geht es um einen törichten und einen klugen Mann. Und die beiden bauen ein Haus. Und oftmals wird dieses Bild so gelesen und so erzählt, wenn du mit Jesus lebst, wenn du ihn kennst, an ihn glaubst, dann bist du der Schlaue. Dann kann dich nichts umhauen. Vereinfacht. Und ich finde, es trifft es nicht, weil wir Christen manchmal was vergessen, was da noch drinsteht in diesen Versen. Und diese Verse, die finden sich am Ende der Bergpredigt. Und Jesus sagt sehr, sehr viel dazu, wie man leben soll. Und wie die Tora, also das Gesetz, was Gott dem Mose gegeben hat, wie das im Kontext Gottes eigentlich zu sehen ist. Und was die Menschen nicht kapiert haben daran. Und er rückt es wieder quasi gerade, was Gottes Anliegen ist, in der Bergpredigt. Und Jesus ist also auf dem Berg und es gibt diese Sammlung von Predigten, von verschiedenen Gedanken, von Abschnitten. Und er erklärt sich, was Gott dabei gedacht hat und im Prinzip stellt er alles auf den Kopf. Die Armen werden reich sein, die Reichen arm, die Kleinen groß, die Großen klein. Und am Ende, sagt er, und dann kommt es am Ende der Bergpredigt, Matthäus 7, kommt er in Vers 24 zu diesem Bild des Hausbauers. Und da sagt er, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und der Sturm tobt, mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Und jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Wir vergessen so oft hören und tun. Da steht hören und tun. Das Haus ist ein Bild für das Leben. In diesem Haus, da ist Leben drin. Und die Frage ist, worauf baust du dein Haus? Warum sollte man auf Sand bauen? Habe ich mich gefragt. Wir haben ein paar angehende Architekten hier. Warum sollte man auf Sand bauen? Wer würde das tun? Ich glaube, dass die wenigsten Menschen so stur, so störrisch sind, dass sie sagen, ich gerade zum Beweisen baue ich auf Sand. Aber es ist der Weg des geringsten Widerstands. Ein Sand, der schnell geebnet. Da muss ich nicht noch Steine wegklopfen, dass ich da ein sauberes Haus drauf bauen kann. Ein Sand, das geht leicht. Da baue ich drauf, da lege ich es hin. Ich glaube, die Gedankenlosigkeit, die wir manchmal haben, wenn wir uns unseren Tag gehen, wenn wir unseren Alltag gehen, wenn wir aus der Predigt herausgehen, einfach zu sagen, da kümmere ich mich später drum. Da mache ich später ein bisschen Beton rein und dann mache ich ein paar Pflöcke und dann stütze ich das ab und dann kann die Flut schon kommen, kein Problem. Ich glaube, so oft sind wir gedankenlos und vergessen das Tun. Wir hatten vor 2 Jahren einen Wasserschaden bei uns und die gesamte Garderobe musste raus im Prinzip. Und dann war ich vor diesem Loch in der Wand und dann hatten wir noch einen Schrank, den wir retten konnten. Und dann habe ich gedacht, irgendwie blöd so, der Winter naht jetzt langsam, wäre gut, wenn wir was für unsere Mäntel hätten. So, und dann habe ich noch am selben Tag da schnell eine Kleiderstange rein und habe so eine Kiste hingestellt, wo die Kinder ihre Mützen reinwerfen. So. Die Grundbedürfnisse einer Garderobe wurden gedeckt. Es war ein Pfusch. Ein absoluter Pfusch. Es sieht so aus, jeder, der bei uns zu Hause reinkommt, der sieht das und denkt sich, oh, interessant. So, es ist ein Provisorium. Und es hält nicht. Es dient nicht. Es funktioniert nicht. Die Mützen fangen irgendwann an zu stinken, weil sie sind vollgeschwitzt, dann werden sie reingestopft und keine Luft kommt dran. Und wir haben so viel mehr Arbeit, wir suchen in der Früh, müssen schnell zum Kindergarten, wir kruscheln in dieser Kiste, bis wir die richtige Mütze finden, die genau richtig passt für dieses Wetter. Weil es ein Pfusch ist. Weil es der Weg des geringsten Widerstands war. Und jetzt leben wir mit dem Provisorium, anstatt auf Stein zu bauen. Anstatt zu sagen, jetzt machen wir es halt gescheit. Und das zu sehen im Kontext der Bergpredigt, wo gehe ich den Weg des geringsten Widerstands? Jesus hat so viele harte Themen angepackt in dieser Bergpredigt, so herausfordernd, lieb deine Feinde. Wie gehst du mit Geld um? Wie gehst du mit den Armen um? Wie gehst du mit Gebet um? Wie betest du überhaupt? Was sind deine Begierde? Wie gehst du mit Rache um? Wie solltest du fasten? Solltest du dir Sorgen machen? Wen sollen wir verurteilen? Was ist der Weg zum Himmel? Wie gehst du um mit deinen Bitten? Wie gehst du um mit deinen Mitmenschen? Wer die Bergpredigt liest und sie ernst nimmt, der ist herausgefordert. In seinem täglichen Leben tief herausgefordert. Keins dieser Themen, so wie Jesus sie uns vorstellt, ist leicht zu gehen. Keine der Themen ist Sand. Es ist alles Fels. Wie sollte ich mein Leben führen? Hören, lesen, aufnehmen. Und wie oft bleibe ich stehen an diesem Schritt? Und gehe nicht ins Tun. Jesus sagt, wenn am Ende der Sturm kommt, wenn am Ende geschaut ist, was bleibt, wenn einmal Tabula Rasa ist, wenn neu gemacht wird, wenn das, er nennt das Gericht, wenn Gerechtigkeit gesprochen wird über diese Welt, das ist das Bild dieses Sturms, dann hat der gut gebaut, der hört und tut. Nicht der 52 Sonntage im Gottesdienst saß. Es tut mir leid, es reicht nicht. Nicht der hört und tut. Wie baust du dein Haus? Auf welchem Fundament? Wir hören das, was Gott sich vorstellt für unser Leben. Wir hören Sonntag für Sonntag oder wenn wir unsere Bibel lesen. Wir hören prophetische Wörter, auch wenn wir sie vielleicht anders nennen. Was davon überlegt bis zum nächsten Tag? Was zum Kaffee? Und mein Plädoyer, meine Lösung, mein Vorschlag, aber eigentlich Gottes Vorschlag, ist Gehorsamkeit. Das ist ein Wort, das total unattraktiv ist in unserer Zeit. Gehorsamkeit. Gehorsam heißt, ich reagiere mit meinem Leben auf meinen Glauben. Und in der Bibel gehört Glaube und Gehorsamkeit eng zueinander. Paulus schafft dieses neue Wort Glaubensgehorsamkeit. In manchen Übersetzungen finden wir das noch. Und wir lesen in der Bibel ganz oft von Hörern des Wortes. Und diesen Abraham zum Beispiel, ein Hörer des Wortes Gottes. Er hat gehorcht. Das ist damit drin. Im Hebräischen ist es wie eins, du hörst und du tust. Abraham, ein Beispiel davon, wie man sich aufmacht, wie man hinter sich lässt und auf Gottes Stimme hört. Und Saul, ein Beispiel für Ungehorsam. Und das wollen wir uns heute Morgen noch anschauen, der Ungehorsam des Saul. Und Ian klickt einfach mit, weil Samuel, der Prophet, Priester, sprach zu Saul, ich war es, den der Herr geschickt hat, um dich zum König über sein Volk Israel zu salben. Und jetzt gehorche den Befehlen des Herrn. Und dann erklärt er die Befehle des Herrn. Und dann, ein paar Verse später, Saul hat es kapiert, das Wort des Herrn kam zu Samuel, also Gott spricht zu Samuel. Und dann steht, ich bereue es, sagt Gott, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewendet und meine Befehle nicht ausgeführt. Und Samuel regte sich sehr darüber auf und schrie die ganze Nacht zum Herrn. Der war sauer. Und am nächsten Morgen stand Samuel früh auf und machte sich auf den Weg zu Saul. Man hatte Samuel zuvor mitgeteilt, Saul ist zur Stadt Karmel gekommen und hat dort ein Zeichen seines Sieges aufgestellt. Seines Sieges. Dann ist er weitergezogen und hat den Weg nach Gilgal genommen. Als Samuel bei Saul eintraf, begrüßte ihn Saul. Sei gesegnet vom Herrn, sagt der Saul. Ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Doch Samuel erwiderte, und was ist das für ein Lärm? Höre ich nicht Schafe blöken und Rinder brüllen? Saul antwortete, man hat das Vieh aus Amalek mitgebracht und das Volk hat die besten Schafe und Rinder verschont, um sie den Herrn, deinen Gott, als Opfer darzubringen. Alles Übrige haben wir dem Untergang geweiht. Da fiel ihm Samuel ins Wort, Schluss damit! Ich werde dir mitteilen, was der Herr mir letzte Nacht gesagt hat. Man forderte ihn auf, rede. Und Samuel sprach, du bist der Anführer der Stämme Israels und obwohl du dich für unbedeutend gehalten hast, der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Der Herr hat dich losgeschickt und dir befohlen, geh und weihe diese Übeltäter dem Untergang. Das war nämlich sein Auftrag. Kämpfe gegen die Amalekiter, bis du sie ganz und gar vernichtet hast. Warum hast du nicht gehorcht? Sauls Auftrag war es, gegen die Amalekiter vorzugehen und sie auszulöschen. Komplett. Und Saul tut es nicht. Er sagt, ja, ich habe ein paar mitgenommen. In manchen Übersetzungen redet man von der Bann Gottes auf die Amalekiter, alle weg. Und Saul sagt, ich habe sie mitgenommen, damit ich sie Gott opfern kann. Das Volk, am Ende schiebt das aufs Volk, im Vers 21, das Volk nahm Schafe und Rinder von der Beute, die besten Stücke, die dem Untergang geweiht waren. Die hat es für den Herrn, deinen Gott, auserwählt, um sie ihm hier in Gilgal als Opfer darzubringen. Und dann sagt Samuel das Spannende. Doch Samuel sagte, meinst du, Schlacht- und Brandopfer gefallen dem Herrn ebenso gut wie das Hören auf seine Stimme, auf das Gehorchen? Nein, Hören ist besser als Schlachtopfer. Acht geben ist besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist eine Sünde wie die Zauberei, Eigenmächtigkeit ist so schlimm wie Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, hat er dich nun verworfen, du sollst nicht mehr König sein. Ungehorsam ist eine Sünde wie die Zauberei und Eigenmächtigkeit ist so schlimm wie Götzendienst. Saul, er tut nicht das, was Gott von ihm verlangt. Wer die Botschaft Gottes liest, die Saul bekommen hat, da schüttelt es jeden. Töte sie alle. Männer, Frauen, Kinder, alle Tiere. Fordert mich das heraus? Oh ja. Hat Saul gedacht, er weiß einen besseren Weg? Hatte Saul vielleicht sogar gute Intentionen, zu sagen, die besten Tiere für Gott, natürlich, der hat den Sieg ermöglicht. Also sein Zeichen hat er gebaut für den Sieg, aber die Frage ist doch, Gehorsam heißt, reagieren mit meinem Leben auf meinen Glauben, auf das, was Gott zu mir spricht. Ist es nötig? Es ist der erste Punkt, dass wir sagen, ist es wirklich nötig? Brauchst du es wirklich? Nach meinem Abi hatte ich wie das Rufen Gottes, die Stimme Gottes, ey Niklas, geh auf die Bibelschule. Ich war nicht auf der Bibelschule. Ich war ungehorsam. War es ein gesegneter Weg? Nee. Glaube ich, dass Gott so funktioniert? Auch nicht. Ich habe nur gemerkt, ich biege wo ab, wo Gott mich eigentlich nicht haben wollte. Hat er mein Leben irgendwann wieder hin zu dahin geführt, dass ich Theologie studieren kann? Ja. Aber Eigenmächtigkeit, Eigensinn ist wie Götzendienst. Götzendienst ist es ungehorsam gegen Gott. Eigenmächtigkeit ist sagen, ich weiß es besser als du. Ich bin mein eigener Gott. Ich bin mein eigener Herr. Gott hat kein Problem, dass du Karriere machst, aber er hat ein Problem damit, wenn die Karriere dich besitzt. Das Karrieremachen dich besitzt. Er freut sich über dein Familienleben, aber da, wo es Selbstverwirklichung wird, da, wo es darum geht, schau mal, meine schönen Kinder, meine schöne Frau und das ist mein Haus und das ist mein Boot, da, wo diese Idee dich besitzt, da wird es Götzendienst. Da, wo dich etwas besitzt, da, wo du dienst, wo du dich unterwirfst, wo ich mich unterwerfe, und es ist nicht Gott, es ist Götzendienst. Das ist Eigenmächtigkeit, das ist Eigensinn. So wie ich es mir vorstelle, so muss es sein. So ist es richtig. Und es ist eine herausfordernde Stelle, wenn wir lesen, und er verwarf Saul. Gott verwirft Saul. Das bringt Spannung in unser Gottesbild. Ich kann das bis heute nicht recht einordnen, was das macht, aber ich sehe es als, ey, da will ich nicht hin. Saul ist mir ein Beispiel. Das, was wir tun wollen, ist Gottesdienst. Eigenmächtigkeit ist so schlimm wie Gottes Götzendienst. Und dann schreibt Paulus, und da kommen wir wieder in diese Kerbe von Tobi Klei letzte Woche rein. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige Antwort, die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges, heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Wenn ich mein Leben Gott gebe, wenn ich mein Leben Gott darbringe, dann ist es Gottesdienst. Wenn ich mein Leben selber im Griff haben möchte und steuere, dann ist es Götzendienst. Und das ist der Preis der Nachfolge. Und Jesus sagt, kalkulier gut, ob du das willst. Überleg dir gut, ob du all in gehst. Kalkulier gut, weil es kostet dich dein Leben. Du wirst es verlieren, aber du wirst es auch gewinnen. Wie Gehorsamkeit, wie funktioniert es? In Epheser schreibt Paulus, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und das ist die Brille, aus der wir alles sehen an Gehorsamkeit. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mir irgendetwas groß tun kann. Denn wir sind Gottes Werk. Er hat uns durch Christus dazu geschaffen, und jetzt das zu tun, was gut und richtig ist. Wir sind in Christus, wir sind durch Christus geschaffen, etwas zu tun. Und das ist mal die erste Tipp oder die erste Säule. Bewusstsein, ich bin nicht nur dazu bestimmt zu empfangen, nicht nur dazu bestimmt, jetzt habe ich Gnade, jetzt habe ich alles, was ich brauche, sondern ich bin auch dazu geschaffen, etwas zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun, vorbereitet und es ist an uns, das Vorbereitete auszuführen. springen über den Jakobus, der sagt im Prinzip das Gleiche, wenn er sagt, ey, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes. Hört die Predigt und tut es. Vertieft euch in das vollkommene Gesetz. Vertieft euch da rein, was Gott euch sagt. Sonst seid ihr wie jemand, der in den Spiegel schaut und weggeht und schon gar nicht mehr weiß, was er gerade gesehen hat. So flüchtig wird es sein, wenn ihr nicht das, was ihr hört, auch umsetzt. Drei praktische Steps, wie wir in Gehorsam kommen. Zur ersten Frage: Was will Gott von uns? Fragen, was Gott will. Es gibt diesen Satz, wo Eli, der Priester, merkt, dass Gott mit Samuel sprechen möchte. Und Samuel kommt immer wieder zu Eli und sagt, ich höre deine Stimme, und er weiß es nicht so recht. Und dann sagt Eli, das nächste Mal, wenn du das Gefühl hast, Gott ist hier gerade am Werk, Gott ist gerade am Machen, sag, Herr, rede. Rede, Herr, dein Knecht hört. Diese Einstellung zu haben, wenn wir merken, irgendwie, was passiert hier gerade? Du sitzt hier vielleicht im Gottesdienst, der Gottesdienst hat noch nicht angefangen, du kommst kurz zur Ruhe und sagst, rede, Herr. Dein Knecht hört. Deine Magd hört. Ich höre dir zu. Gott, es ist mir ein Anliegen zu hören, was du zu sagen hast. Salomon, der weiseste Mensch, er bittet um ein hörendes Herz. Gib deinem Knecht ein hörendes Herz. Es darf unser Gebet sein, zu sagen, Herr, wir wollen hören, was du möchtest. Und wie oft tue ich das? Wie oft halte ich inne und sage, jetzt Gott, sag, was denkst du darüber? Was möchtest du, dass dran ist? Was denkst du heute in der Arbeit? Heute mit meiner Familie? Was braucht mein Kind gerade? Herr, sprich. Mach es dir zur Angewohnheit, immer wieder zu sagen, Herr, sprich. Bevor Josua über den Jordan geht, hat er Angst. So entnehmen wir es zumindest, den vielen Ermutigungen, die Gott ihm zuspricht. Und Gott gibt ihm wie Leitplanken. Da steht, und ich finde es so schön, sei stark und mutig. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Das ist dein Auftrag. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem Gesetz zu handeln. Er gibt ihm wie Leitplanken, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du hingehst. Dieses Buch des Gesetzes soll dir nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, dann wirst du Erfolg haben. Gott, er gibt wie Leitplanken, wo wir sagen, ey, wir nehmen die Bibel, das Wort, das Gott gesprochen hat. Wenn wir nicht hören, wenn wir sagen, Herr, rede, und wir hören, wir können auch hier hören, was Gott spricht. In seiner Schrift. Vor einem großen Schritt wie der Eroberung eines Landes ist es gut zu wissen, das sind meine Leitplanken. Wenn du ein neues Gebiet startest, das Gesetz Gottes, sein Wunsch, sein Sprechen soll uns nicht vom Mund. So intensiv, die Juden haben es gemurmelt, das Gesetz. Und der dritte Schritt ist wirklich tun. Hören, lesen das Gesetz und dann auch wirklich tun. Setzt es um, gleich, zeitnah. Die Bergpredigt umsetzen. Dass du was von Gott erfahren hast, umsetzen. Ich hatte die Woche eine Eingebung, in der Früh, oder schon ein bisschen länger her sogar, wo Gott gesagt hat, ey, du solltest dich bei deiner alten Freundin entschuldigen. Wir haben seit 5 Jahren nicht gesprochen. Und ich war ein schlechter Freund. Und Gott sagt, schau mal, das war nicht gut. Die hatte eine harte Zeit und du warst einfach nur beschäftigt. Und ich hatte das in der Früh beim Autofahren. Und habe gedacht, ja, okay, ich mach's dann. Heute früh ist es mir eingefallen. Es geht so schnell, dass wir sagen, das machen wir später. Ich gebe dem das nächste Mal Geld, dem Bettler. Gott sagt, gib ihm was. Das nächste Mal. Ihr müsst ja noch zur Bank. Tun, einander dienen, den Menschen in unserer Gemeinde dienen. Die Menschen außerhalb unserer Gemeinde dienen, Gott dienen. Die tiefste Form der Anbetung ist Glaubensgehorsam. Ein Glauben, der in die Handlung führt. Das ist die tiefste Form der Anbetung, die wir tun können, zu sagen, egal wie ich es finde, Herr, so wie du sagst, weil du bist herrlich. Ich ende mit dem Gehorsamsten von allen, Jesus. Weil manchmal denken wir so, wie ist das alles nur möglich? Wie das befolgen? Wie das machen? Und mich ermutigt es immer zu sehen, dass jemand in mir lebt und mir vorauslebt und vorausgeht. Von dem steht in Römer 5, Vers 19, denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Durch den Gehorsam, den Jesus hatte, als er damit gekämpft hat, gehe ich ans Kreuz. Und das sein Auftrag war und er gesagt hat, Herr, lass den Kelch an mir vorübergehen. Nein, er war gehorsam. Und zu sagen, Herr, wenn du in mir lebst, wenn du bei mir bist, dann schenk du mir Gehorsam, das auch umzusetzen. Auch wenn es hart ist. Schneide dein Wort, schneide. Alles, was nicht von dir ist, schneid's hinweg. Auf das gebaut wird und geschnitten wird durch sein Wort und wir ins Tun kommen und in den Gehorsam. Und ich möchte noch beten mit uns, bevor wir gemeinsam das Abendmahl nehmen. Dürft gerne aufstehen dazu. Großer Gott, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für dein Sprechen, ich danke dir für dein Wirken auf dieser Welt. Und ich danke dir, dass du von uns nichts verlangst, was du nicht selber getan hättest, Jesus. Dass wir unser Leben verlieren, aber du hast es verloren. Du hast viel mehr verloren. Du bist herabgetreten vom Höchsten, um uns zu dienen. Und ich danke dir, Vater, dass du sprichst, dass du uns die Kraft gibst, die Zuversicht, dass du uns für gnädig erwählst und dich unserer erbarmt hast, bevor wir überhaupt irgendwas tun konnten. Dir sei Lobpreis und Ehre, großer Gott. Dein Wille geschehe. Amen.